Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei SAQ, Seldomly Asked Questions. Wir sprechen heute über mystische Erfahrungen, es wird mysteriös. Bei mir im Studio ist der Psychologe Adrian. Ich, Max, beschäftige mich eingehend mit Philosophie und werde heute vielleicht ein bisschen mehr labern. Von mir werdet ihr nämlich erfahren, was es mit der Verbindung mit dem einen auf sich hat. Sehr mysteriös heute alles. Adrian, willkommen im Studio.
Vielen Dank. Hallo zurück beim Podcast von Seldomly Asked Questions. Ich werde heute ein bisschen nüchterner bleiben, ein bisschen so bei den methodischen Sachen, bei der Psychologie, bei der Forschung, aber natürlich auch ein bisschen in die Welt der Mystik eintauchen. Aber bevor wir das machen, machen wir natürlich wie immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question. Und Max, die kannst du mal zum Besten geben.
Welcher Verkehrsbetrieb hat die wohltuendste Ansagestimme?
Und dabei meinen wir digitale, also nicht echte Menschen, die was aufgenommen haben, obwohl vielleicht schon, aber es sollte schon vom Band kommen. Das ist so das Ding, weil ich in meinem täglichen Leben eigentlich diese eine oder einige Ansagenstimmen regelmäßig höre. Und das brennt sich einfach so in dein Hirn ein. Du kennst das bestimmt, wenn du einfach irgendwo pendelst und dann jeden Tag das hörst. Irgendwann kannst du es einfach so im Schlaf nachlabern.
Ich muss sagen, ich habe halt gar nicht so viel Verkehrsbetrieb-Erfahrung wie du. Deshalb denke ich, du hast eine bessere Antwort als ich. Aber du darfst gerne anfangen.
Ja, also meine Lieblingsstimme ist die aus der Stadt Poznan in Polen. Die Poznaner Verkehrsbetriebe, die haben einfach so eine männliche Stimme, die so enthusiastisch und glücklich klingt. Das ist so, das schwappt wirklich auf dich über. Das ist sehr schön.
Sind die zuverlässig?
Ja, doch, zuverlässig schon.
Sonst hätte ich gedacht, vielleicht ist das so ein Kontrast zu der Fehlleistung von diesem Unternehmen.
Du sitzt einfach in seinem brennenden, rauchenden Bus und hast so ein Fensterscheibensplitter im Arm und bist am Bluten.
Genau.
Aber hörst dann so: Nastemni Pschistanik, Male Garbari.
Oh, sehr schön. Es hört sich sogar glücklich an, obwohl ich Polnisch jetzt nicht als die glücklichste Sprache abgespeichert hätte.
Ja, das ist halt das Ding auch für mich. Ich kann ja nicht so viel Polnisch, aber es hörte sich immer sehr glücklich an. Das habe ich einfach verstanden als Ausländer, der dort gewohnt hat. Und ja, das ist schon, es fühlt sich auch ein bisschen heimisch an.
Aber eigentlich voll untypisch, dass man als Ausländer diese Ansagen versteht. Normalerweise ist doch das immer Katastrophe. Ich denke stimmt. Zum Beispiel in der Schweiz, bei der SBB ist es oft so, dass ich Französisch eher schlecht verstehe da. Also gut, manchmal ist es so richtig gut aufgenommen am Bahnhof und so versteht man es schon, aber so im Bus oder im Zug, wenn es so laut ist und so, das ist ja eher erschwert.
Gerade wenn die Leute es live ansagen, und häufig sind es dann auch Leute, die einen ziemlich starken Akzent in der einen Landessprache haben. Und dann denkt man so, irgendjemand versteht hier definitiv nichts. Entweder sind es die Deutschsprachigen oder die Französischsprachigen oder die Italienischsprachigen. Obwohl ich finde, die deutschsprachigen Schweizer haben immer noch ein ziemlich gutes Italienisch. Ich höre es nicht so häufig, aber wenn, dann hört sich das immer ziemlich gut an. Und beim Französisch, ja, da strugglen sie ein bisschen.
Boah, null Chance, dass ich das beurteilen könnte. Ja. Aber ich denke doch eigentlich, dass sie besser Französisch können sollten. Egal. Vielleicht können die Italienisch können, besonders gut Italienisch.
Das denke ich immer. So, ich habe immer das Gefühl, dass die Schweizer schon sehr gern Italienisch sprechen oder dass sie die Sprache mögen. Sie vielleicht auch das Tessin gerne mögen.
Ja, möglich. Aber also diese handgemachten Durchsagen, die so ad hoc dort passieren, sind sowieso Katastrophe. In Deutschland finde ich das richtig schlimm. Ich weiß nicht, also du kannst ja mal deine Meinung dazu sagen, aber ich verstehe diese Policy der Deutschen Bahn nicht, dass sie bei jeder kleinen Störung immer gleich eine Durchsage machen. Ich verstehe nicht, was die Idee dabei sein soll, weil du verunsicherst die Leute erstens mit Dingen, wo du noch keine Fakten dazu hast. Und es wirkt halt viel inkompetenter, als wenn du einfach, wahrscheinlich passiert in der Schweiz oft genau gleich viel Schwachsinn auf dem Gleis, nur sie sagen halt am Schluss einfach nur, sorry, wir haben jetzt 5 Minuten Verspätung, und in der Deutschen Bahn sagst du, ja, gerade ist jemand auf dem Gleis, ah nee, es ist die Oberleitung gestört, entschuldigen Sie, wir müssen 5 Meter zurückfahren. Wir sind jetzt 10 Minuten zu spät. Ah, wir konnten wieder aufholen. Wir sind jetzt nur noch 5 Minuten zu spät. Wo ich so denke, ja, sag doch einfach am Schluss, was läuft jetzt? Was ist Phase?
Es ist einfach in Deutschland absolutes Chaos. Also ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich einfach so 30 Minuten Verspätung hatte, ohne dass irgendwas gesagt wurde. Und dann habe ich so meinen Anschlusszug verpasst. Oder ist es so, ja, wir sind jetzt 10 Kilometer vorm Ziel und jetzt haben wir plötzlich eine Stunde Verspätung, obwohl wir bis dahin pünktlich waren. Und ja, es ist, ich glaube, die Deutschen wollen schon sehr viel Information haben. Die haben so einen High Need for Cognition, wie man sagen würde. Also die haben das Bedürfnis zu wissen, mitzuverstehen, was passiert. Die wollen die Informationen haben. Und ich habe das auch schon häufiger gehabt, dass ich im Zug saß und dann ja irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt läuft hier gar nichts mehr, aber warum sagt niemand was? Das hatte aber, ich neulich auch wieder, ja, als ich in Frankfurt angekommen bin und eigentlich weiterfahren sollte. Und ich glaube, der Zug hatte dann, also plötzlich, ich hatte ein bisschen geschlafen und plötzlich hatte er eine Stunde Verspätung gehabt. Und dann standen wir da und dann stand plötzlich auf diesen Bildschirmen so Endbahnhof Frankfurt. Und ich dachte so, nein, wir fahren jetzt weiter.
Aber also wärst du nach Hamburg gefahren oder was?
Genau, und dann ist er aber nicht weitergefahren. Und dann so 3 Minuten später kam dann die Durchsage, so ja, es wurde jetzt entschieden, dass wir nicht weiterfahren, es tut mir leid. Also die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die tun mir auch immer leid, weil ja, die hören sich auch immer so an, als würde sie das genauso überraschen oder als wären sie da genauso frustriert mit.
Voll, das war auch gar keine Beleidigung oder irgendwie so Ansage gegen diese Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, sondern es ist mehr so, dass ich denke, die werden wahrscheinlich angeleitet, dass sie immer sofort Meldung geben, was gerade läuft, dass die Leute entscheiden können, bleibe ich im Zug, gehe ich raus irgendwo, wenn das geht. Ja. Aber wenn du das halt die ganze Zeit kriegst, dann hast du halt so diesen Eindruck von der Deutschen Bahn, dass nichts funktioniert. Ich meine, es funktioniert ja auch nichts. Ist halt aber so. Für mich verschlimmert es das noch viel, viel mehr. Und dann, wenn so die Leute sich so zusammenraffen und plötzlich alle Freunde werden, weil sie im gleichen Mistzug sitzen.
Genau so.
Das denke ich immer so, oh, das ist so schlimm.
Heute habe ich einen anderen Deutschen kennengelernt, weil wir 3,5 Stunden zu spät waren und einfach auf freier Strecke gestanden haben und nicht wussten, ob wir überhaupt noch irgendwo ankommen heute.
In letzter Zeit fahre ich extrem oft rückwärts in Deutschland. Ich weiß nicht warum, aber der Zug ist immer so, wir sind 5 Minuten vom Bahnhof in Köln entfernt und fahren jetzt wieder zurück auf das andere Rheinufer oder weiß ich was.
Sehr gut.
Ich check's nicht. Es ist einfach immer diese Rückwärtsfahrten, das macht's für mich wirklich aus.
Das ist gut, ja.
Letztens bin ich stecken geblieben am Bahnhof in Stuttgart. Das ist auch mal Katastrophe.
Ja.
Also diese Umbauten, naja, egal.
Stuttgart. Ja, in der Schweiz finde ich es einfach nur niedlich, weil sie sich sofort immer entschuldigen für so 5 Minuten Verspätung. Dann kommt auch immer so eine Durchsage, so ja, wir sind jetzt 5 Minuten verspätet. Also manchmal sagen sie den Grund, manchmal nicht, aber sie sagen dann so, ja, wir entschuldigen uns bei Ihnen für die Unannehmlichkeiten und wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Und es hört sich immer so genuin schuldig an.
Dafür ist es einfach viel zu teuer. Und ich meine, das Bahnnetz in Deutschland zu managen, ist sicher um einiges schwieriger, als das in der kleinen Schweiz zu managen, diese 8 Züge. Meine Antwort auf die Frage übrigens, ich würde jetzt mal nicht SBB sagen wollen, aber vielleicht die RBS. Bist du schon mal mit der RBS gefahren? Das ist so der Regionalverkehr zwischen Bern und Solothurn.
Ah, Bern und Solothurn, wow. Nein, ich habe es noch nicht mal gehört. Ich kenne einige Regionalbahnen, aber RBS habe ich noch nie gehört.
Ich mache jetzt keine Impression, aber es ist so eine sehr sanfte weibliche Stimme meistens. Mhm. Habe ich das mal im Podcast erzählt, dass ich mal verarscht wurde?
Nein.
Am Bahnhof in Zürich. Mhm. Am 1. April haben sie so eine Booth aufgestellt, wo sie so Leute eingeladen haben, um so die neue Stimme für die SBB zu werden. Und dann musste ich einfach so ewig lange so italienische Texte vorlesen und französische und so deutsche. Und sie wollten, dass es halt besonders lustig ist, weil du die Sprache natürlich nicht wirklich kannst.
Ja.
Und dann haben sie das gefilmt und haben gesagt, ja, wir verwenden dieses Material dann für die Bewerbung und so und schauen dann, wer das am besten gemacht hat. Und dann dachte ich so, also es ergibt doch keinen Sinn. Und dann ein paar Tage später kam in der Zeitung, dass das so ein April-Scherz war.
Wow.
Und sie haben so ein Video veröffentlicht mit den lustigsten so Vorlesefehlern und Sprach, also so Akzenten und so. Ich war leider nicht dabei.
Ja, schön. Coole Idee eigentlich.
Es wäre aber witzig gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, weil ich hatte so einen Anzug an mit so einem riesigen Zylinder, weil ich an so einer Promo gearbeitet habe in Zürich und so Twix verteilt habe und sowas.
Oh, sehr gut.
Das ist schon sehr lange her.
Hast du den Zylinder noch?
Nee, das muss ich leider alles wieder zurückgeben, aber es hat mir sehr gut gefallen. Und wir durften dort auch so Kaffee rauslassen und das den Leuten geben und Twix eben. Und ich war so total überzuckert und überkoffiniert an diesem Tag.
Das würde ich gerne mal hören. Das wäre auf jeden Fall meine Lieblingsnahverkehrsansagestimme vom Band Max auf Französisch oder Italienisch.
Ja, das war sicher Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, aber sonst so Captain-Ansagen in Flugzeugen oder Kapitäninnen-Ansagen in Flugzeugen, die haben doch auch so was mega Distinktes, sodass man eigentlich nichts versteht und alles ist so monoton gehalten.
Ja, genau.
Ich habe das Gefühl, das ist einfach so PilotInnenkultur, dass man das macht.
Ja, ich meine, bei der Bahn, also um darauf nochmal zurückzukommen, ist das eigentlich auch so, das hat sich, glaube ich, mittlerweile so etabliert, dass es ein Meme geworden ist und deswegen machen sie es jetzt absichtlich schon fast, aber das hat sich so ein bisschen gebessert, aber es war einfach so jahrelang dieses, wir müssen das auch auf Englisch machen, aber wir machen es einfach so deutsch wie möglich auf Englisch und mit dem stärksten Akzent.
Es ist ja auch sympathisch. Habe ich das geträumt, dass MitarbeiterInnen bei der Deutschen Bahn so eine Schulung kriegen, wie sie so lustig auf so Probleme reagieren können? Mhm. Oder ist das tatsächlich so?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht habe ich das mal irgendwo gelesen.
Könnte gut sein.
Aber das wäre dann quasi ein Kreis der Eingeweihten, die wissen, wie man möglichst salopp und spontan auf solche Unfälle und Probleme reagiert.
Genau.
Und das bringt uns ja auch ein bisschen zum heutigen Thema. Wir sprechen nämlich über die Mystik, die Eingeweihten, die mystische Erlebnisse erlebt haben oder gehabt haben. Und wir sprechen endlich über Adrians tägliche Vereinigung mit Gott und meine Fähigkeiten, diese schnöde Erde zu transzendieren, um die Wahrheiten dieser Welt direkt und unmittelbar zu erblicken, nämlich mit der folgenden SAQ von dieser Woche.
Was macht eine mystische Erfahrung aus?
Heute bei Seldomly Asked Questions: mystische Erfahrungen.
Gut, ja, ich würde uns mal anfangen.
Genau. Fangen wir einfach mal an.
Heute wird es gruselig. Mystische Erfahrungen. Es hört sich immer so an, als würde man eine Halloween-Folge machen. Warum haben wir eigentlich keine Halloween-Folge?
Stimmt, das müssen wir mal machen.
Das kommt dann irgendwann mal.
Eine St. Patrick's Day-Folge. Wir müssen doch einige Sonderfolgen machen.
Genau, also mystische Erfahrungen hätte vielleicht zu Halloween gepasst. Denkt ihr? Ist das überhaupt nicht so? Wir sprechen über das Transzendieren von alltäglicher Sinneswahrnehmung und alltäglicher Kognition. Es gibt moderne philosophische Abhandlungen zu dem Phänomen. Es gibt aber auch sehr, sehr alte. Das Thema Mystik ist so alt wie das antike Griechenland und darüber hinaus. Es muss nicht immer religiös konnotiert sein, beziehungsweise ich würde mal sagen, es gibt einige religiöse Erfahrungen, die nicht mystische Erfahrungen sind. Allerdings ist die Vereinigung mit Gott natürlich einigermaßen religiös konnotiert. Was für ein Gott, darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Wir werden über die kulturellen Einflüsse sprechen, die verschiedenen Arten von Kognitionen, die es geben kann und aus meiner Sicht auch die verschiedenen Arten von Wissen, die es geben kann. Ich finde dieses Thema wichtig, weil ich finde es eigentlich legitim, darüber nachzudenken, ob es nicht auch andere Arten von Kognition und Wissen gibt, die neben der Denkweise und den Zielen der auch der wissenschaftlichen Methodik stehen. Also du würdest mir vielleicht heute ein bisschen widersprechen, beziehungsweise vielleicht wissenschaftliche Ergebnisse zu mystischen Erfahrungen liefern. Aber ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken, ob es etwas gibt, der das Gedankliche ist, das so diese Alltagswahrnehmung und Alltagserfahrung übersteigt. Und man lernt bei sowas auch immer was über die menschliche Natur, über intersubjektive Phänomene. Weil ich finde, zuerst mal kann man sagen, es scheint ja doch irgendwas zu geben, was allen mystischen Erfahrungen ein bisschen zugrunde liegt, beziehungsweise die alle mystischen Erfahrungen so in eine Kategorie bringen. Und das ist ja auch die Frage, die wir heute beantworten wollen. So, was macht denn mystische Erfahrungen aus? Gibt es überhaupt so ein Kriterium?
Genau. Da habe ich als Forschender in der Psychologie natürlich auch eine ganz besondere Sichtweise, denn ich denke bei dieser Frage sofort an die Messung, die wir Psychologinnen und Psychologen vornehmen, um eine mystische Erfahrung zu messen. Und das ist ziemlich banal eigentlich. Da gibt es einfach so einen Fragebogen und in diesem Feld ist es ein bisschen, ja, es ist wirklich auch ein Nischenfeld, wo es nicht so viel Forschung gibt und es gibt eigentlich so einen Fragebogen, der wird die meiste Zeit verwendet. Das ist der Mystical Experience Questionnaire, ein Fragebogen mit, die meiste Zeit waren es 43 Fragen. Das wurde dann aber ein bisschen kondensiert in einer neueren Version von 2015 und seitdem ist es, glaube ich, dann häufig die 30-Fragen-Version, die verwendet wird. Und da werden einfach die Antworten aufgezeichnet und dann rechnet man da so einen Score aus und das ist dann so der Mystizismus-Score. Also das ist dann eine sehr, sehr einfache Herangehensweise und ich finde, Es ist schon eine gute Frage, was macht eine mystische Erfahrung aus? Denn wenn ich mir so Gedanken darüber mache, weiß ich gar nicht genau, was sind das so für Sachen, die das ausmacht.
Kannst du da gleich ein Beispiel zu den Fragen bringen, also die man dann Items nennt?
Ja, also da sind Fragen, die werden auf so einer 0 bis 5 Skala gescored. Und das sind dann so Fragen wie zum Beispiel das Gefühl, dass du Unendlichkeit oder die Endlosigkeit erlebt hast, dass die Einsicht hattest, dass alles eins ist oder alles zusammen verbunden ist. Eine Erfahrung der Ekstase, ja. Glücksgefühle, also da gibt es verschiedene Dinge. Und bei diesem Mystical Experience Questionnaire ist es dann so, dass was in der Forschung auch häufig gemacht wird, ist, dass man dann unterscheidet zwischen einer Complete Mystical Experience und eben nicht Complete Mystical Experience. Das ist auch so eine Operationalisierung, also eine so Entscheideregel, die dann da hilft, ob etwas als Complete Mystical Experience gewertet wird oder nicht. Das ist nämlich beim MEQ30, also bei der neueren Version, wird der in 4 Subskalen noch unterteilt und man muss auf jeder Subskala mindestens 60% des Maximalscores, der möglich ist, haben oder mehr, damit man dann als Complete Mystical Experience gilt.
Ist auch geil, dass es dir einfach so einen Fragebogen sagt, ob das zählt, was du erfahren hast oder erlebt hast.
Genau.
Zum Beispiel unter einem Psychedelikum, aber es kann ja auch alles Mögliche sein, also eine sehr tiefgehende Meditation. Ich meine, Nahtoderfahrungen fallen wahrscheinlich auch darunter. Grundsätzlich geht es ja eigentlich um Erfahrungen, die außerhalb des normal Erlebten liegen, also außerhalb des normalen Bewusstseinszustandes. Also es gibt ja auch Fragebögen, die heißen einfach so alternative Zustände des Bewusstseins. Die sind einfach nicht so sehr auf dieses Mystische ausgelegt, aber es sind ähnliche Fragen dabei. Man sieht hier auf jeden Fall, wie sich Psychologie und Philosophie wechselseitig beeinflussen, weil Mystizismus ist schon seit jeher ein Thema der Philosophie, wie ich vorher gesagt habe. Es gibt schon ewig mystische Kulte beispielsweise. Und wie die Philosophie das Thema bearbeitet hat, hat maßgeblich zur Bestimmung der mystischen Erfahrungen in der Psychologie beigetragen. Also Walter Staes ist so ein Beispiel, der hat vor allem aus textlichen Beweisen oder textlichen Überlieferungen so die Grundelemente herausgearbeitet und ein Großteil dieses Mystical Experience Scales wurde dann aus seiner Arbeit heraus gebildet. Also ich meine, wenn man was erforschen will in der Psychologie, kann man sich erstmal fragen, was ist denn das für ein Konzept? Was gehört da alles dazu? Und wenn man so einen Fragebogen macht, wie den Mystical Experience Questionnaire, dann muss man natürlich erstmal überlegen, was wollen wir denn überhaupt alles fragen? Was gehört noch zu diesem Konzept und was nicht? Zum Beispiel, wenn jetzt dieser Walter Staes gesehen hätte, überall in den Berichten zu mystischen Erfahrungen von Philosophen oder auch von religiösen Figuren kommt eine weiße Ratte vor, dann müsste man vielleicht im MEQ in Betracht ziehen, auch zu fragen, hast du ein weißes, flauschiges Tier gesehen?
Genau. Und ich finde das auch, um darauf nochmal zurückzukommen, ein bisschen schwierig, einfach so zu sagen, du hast jetzt eine complete mystical experience erlebt, weil du 60% oder mehr auf den 4 Subskalen dann hattest.
Was hältst du denn von folgenden Minimalkriterien? Also du kennst bestimmt William James, das ist so ein Pionier der Psychologie.
Genau.
Aber auch ein Philosoph.
Wieso lachst du? Genau das Gleiche wollte ich auch sagen. Ich wollte ihn auch noch ansprechen und sagen, einer der Pioniere der Psychologie.
Ich habe das von dir übernommen, weil du letztes Mal schon gesagt hast, Pionier. Und ich dachte, ja, Pionier ist ein gutes Wort dafür, weil ich würde ihn nicht unbedingt Psychologen nennen, aber kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive. Aber das moderne philosophische Interesse an dem Phänomen der mystischen Erfahrung, das ist vor allem durch William James erwacht und er war, ich meine, vornehmlich schon Philosoph aus meiner Sicht. Es gibt ein Buch von ihm, das heißt Die Vielfalt religiöser Erfahrungen.
Von 1902, also noch ein bisschen früher.
Hör auf, meine Sachen zu recherchieren. Und da hat man dann wirklich gesehen, dass er versucht hat, so eine Gemeinsamkeit von all diesen Erfahrungen zu sammeln. Er hat dann religiöse Erfahrungen genommen, aber religiös im weitesten Sinne. Also das sind auch so mystische Kulte gewesen, auch aus dem antiken Griechenland zum Beispiel. Und eine Hauptfrage dabei ist, inwiefern ist das Wissen, das dabei entsteht, wertvoll und von dem Wissen, das bei normalem Denken entsteht, unterschieden? Also ist das Wissen, das entsteht, legitim oder illegitim? Labern die Leute einfach nur Schwachsinn oder ist da irgendwas dran? Und wenn man halt so eine Intersubjektivität herstellt, also zeigt, alle Leute erleben ein bisschen das Gleiche, dann hat es zumindest mehr Hand und Fuß, als wenn dir einfach jemand komplett konfus von seiner Erfahrung erzählt. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was hältst du denn von diesen Eigenschaften, die William James definiert hat? Also was er ausgemacht hat in dieser Analyse ist die sogenannte Ineffability, also diese Unäußerbarkeit oder das unmögliche Erzählen dieser Erfahrung. Also das heißt, man kann die Erfahrung gar niemandem wirklich erklären, weil man müsste direkt dabei gewesen sein, um das zu erfahren. Dann die sogenannte Noesis, also das ist ein griechisches Konzept, darüber werde ich später noch mehr sprechen, wo es darum geht, dass man intuitiv und direkt Wissen erfährt, also unmittelbar etwas versteht, ohne darüber nachzudenken. Also dass man einfach weiß, jetzt habe ich etwas verstanden, ohne irgendwie Schlussfolgerungen ziehen zu müssen oder zuerst durch logische Schlüsse auf irgendwas zu kommen. Dann noch die Vergänglichkeit, also das ist einfach eine, ja, limitierte Zeit ist, wo man diese Erfahrung hat und nachher kehrt man wieder ins normale Alltagsleben zurück. Ich denke, das ist nicht disputabel. Und das andere, was ich auch sehr interessant finde, ist die Passivität. Also, dass man als Subjekt dieser Erfahrung eigentlich mehr oder weniger passiv dabei ist. Das widerfährt einem.
Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, weil ich kenne diese Begriffe alle aus der heutigen psychologischen Forschung, weil es natürlich alles auf seinen Überlegungen aufbaut von William James. Und ich finde das schon passend, weil ich es nicht anders kenne. Also wenn ich mir mal komplett ohne meine psychologische Vorbildung vielleicht mal Gedanken machen würde, was denn mystische Erfahrungen sind, vielleicht würde ich dann was ganz anderes denken. Aber die psychologische Bildung, die ich genossen habe, die formt natürlich mein Denken und meine ganzen Konzepte, die ich habe. Und deswegen denke ich, ja gut, macht alles Sinn. Und es ist halt logisch, weil es baut alles aufeinander auf. Das heißt, das, was ich über mystische Erfahrungen gelernt habe, ist quasi das, nur ein bisschen verfeinert vielleicht. Und dann eben methodisch an die heutige Zeit angepasst mit so quantitativen Fragebögen, wo man dann eben Fragen beantwortet, dann Punkte bekommt bei jeder Antwort und dann eben so einen Score oder auch Skalenpunkte bekomme für meine Antworten. Und dann kann man eben sagen, ja, ich habe jetzt eine mystische Erfahrung gehabt, die besonders stark von dem Gefühl dominiert wurde, dass ich meine Erfahrung nicht in Worte fassen kann.
Ja, ich meine, das mit dieser sogenannten Ineffability, also dieser Unäußerbarkeit der Erfahrung, das ist halt auch immer so ein Ding. Das hängt natürlich auch ein bisschen von deinen sprachlichen Fähigkeiten ab, in Metaphern oder so zu sprechen. Aber wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, das finde ich einen interessanten Punkt, weil das ist ja auch mit alltäglichen Dingen auf eine Art so. Wir hatten ja die Eifersuchtsfolge, wo ich auch gesagt habe, das kann man eigentlich niemandem erklären, der noch nie eifersüchtig war. Und ich meine, erklär mal jemandem den Geschmack von Schokolade, der noch nie Schokolade gegessen hat. Das ist eigentlich unmöglich.
Genau.
Und ich meine, insofern sind diese Erfahrungen natürlich eh unversprachlichbar oder nicht wirklich in Worte fassbar oder zumindest nicht hinreichend erklärbar. Aber für sowas kann man ja auch Metaphern und Analogien brauchen und ich meine auch dafür, dass diese Erfahrungen anscheinend nicht erklärbar sind, reden doch sehr viele Leute drüber.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch etwas anderes, also nicht nur das in Analogien oder Metaphern sprechen, sondern auch das Wissen über das eigene Denken kann einem da helfen. Das heißt, jemand, der psychologisch gebildet ist und sich vielleicht ein bisschen mehr mit Metakognition oder mit der Wahrnehmung des Gehirns befasst hat, kann dann vielleicht auch eher sagen, ah ja, da ist mir jetzt etwas widerfahren, was ich schwer in Worte fassen kann, aber ich zum Beispiel denke, wenn ich daran denke, also ich habe jetzt noch nie so einen Zustand gehabt, wo ich mich sehr mystisch gefühlt hätte. Ich habe es häufig, dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas nicht in Worte fassen, weil mir gerade die Worte fehlen. Mhm. Und als Psychologe denke ich dann intuitiv so, vielleicht ist dann halt irgendwo ein Kreislauf in meinem Gehirn dann gerade ein bisschen ja unterfunktionierend und deswegen habe ich dann Probleme. Vielleicht ist da irgendwas nicht so geordnet wie sonst und deswegen fehlen mir dann in einem Moment gerade die Worte. Und wenn man zum Beispiel unter einem Psychedelikum so eine mystische Erfahrung hat und da dann dieses Gefühl der Ineffability hat, wo einem einfach die Worte fehlen und man einfach das Gefühl hat, oh, ich erlebe hier sowas Starkes, aber ich habe nicht die Fähigkeit, das in Worte zu fassen, dann könnte es natürlich auch einfach so ein Schaltkreislauf im Gehirn sein, der gerade dann ein bisschen über- oder unterstimuliert ist und deswegen funktioniert es halt nicht wie sonst.
Ja, aber ich verstehe auch, warum ein Teil der mystischen Erfahrung nicht in Worte fassbar ist, insofern, dass es halt eine nicht strukturierte Erfahrung ist. Also ich meine, eine erste inklusive Definition, also die sehr breit ist, wäre, dass man ein vermeintlich nicht sensorisches Bewusstsein oder eine nicht strukturierte sensorische Erfahrung hat, die die Aneignung von Zuständen, von Wissen oder den Zugang zu Realitäten gibt oder irgendwie zulässt, den man sonst nicht mit normaler Sinneswahrnehmung erreichen könnte oder auch mit Introspektion nicht erreichen könnte. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Zum Beispiel, eine mystische Erfahrung muss ja nicht unbedingt nach innen gerichtet sein. Sagen wir mal, du nimmst mit den Augen etwas wahr, was dir irgendwie sinnhaft vorkommt, aber das du nicht strukturieren kannst. Und die Idee dabei ist natürlich, dass das so außerordentlich ist für dein Gehirn, dass du keine Konzepte hast, die du darauf anwenden kannst und deshalb nicht konkret wahrnimmst, was es denn ist, so wie es jetzt beim normalen Sehen ist. Also du siehst halt, das ist ein Viereck, das ist eine Lampe, hier ist Michael Cera, sowas.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht würde es hier auch helfen, wenn wir mal selbst darüber reden, ob wir mal eine mystische Erfahrung hatten. Ich weiß nicht, ob du mal eine hattest. Ich habe das Gefühl, das, was die Leute einfangen wollen mit diesem Complete Mystical Experience, mit dem Definieren von bestimmten Scores auf dem Fragebogen, die dann sehr hoch sind, sowas hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das qualitativ anders anfühlt, dass man sich da anfühlt wie in einer anderen Welt. Aber ich hatte auf jeden Fall schon mal Momente, vielleicht im Urlaub oder so, irgendwo in der Natur, wo man in der Sonne liegt oder so und dann auch das Gefühl hat, man ist so eins geworden mit der Umwelt oder man hat einfach gewisse besondere Gefühle aufgrund einer sehr besonderen Situation. Also
ich habe das manchmal, wenn ich so Meditationsübungen mache, also so Mindfulness.
Achtsamkeit.
Achtsamkeitsmeditation, danke, mache, dass ich dann manchmal in so ein Stadium komme, wo ich so komplett die Propriozeption verliere. Also gar nicht mehr weiß, wo meine Gliedmaßen sich gerade befinden, weil man sich halt auch nicht bewegt über längere Zeit und sehr konzentriert ist. Und dann in so einem sehr seltsamen Zustand bin zwischen Schlafen und Wach. Ich kann es gar nicht beschreiben, Adrian. Ja, aber siehst du, es fällt mir schon schwer, das in Worte zu fassen. Ich glaube nicht, dass das als Complete Mystical Experience durchgehen würde, aber das liegt auch daran, dass ich das nicht als so passiv erlebe, weil ich arbeite ja dann aktiv dran. Und dann manchmal verliere ich so komplett so den Zugang zu meinem Körpergefühl und dann fühlt es sich schon manchmal so ein bisschen an, als würde man so aus dem Körper raustreten oder so vom Körper zurücktreten. Und es scheint mir dann immer alles so extrem weit weg zu sein. Und ich hatte das manchmal auch schon mit Augen offen. Und das ist richtig extrem. Du siehst so die Welt normal, aber es fühlt sich alles nicht echt an. Das hatte ich schon ein paar Mal. Und dazu noch ein paar richtig abgefuckte Fieberträume als Kind, wo ich wirklich dachte, war real und es war dann nicht real. Aber das geht dann auch noch eher in die Psychose-Sparte rein vielleicht.
Genau.
Aber trotzdem fällt es mir schon schwer, das zu beschreiben. Aber das ist halt nicht so passiv, wie ich gerade vorher schon gesagt habe. Wenn du meditierst, dann versuchst du ja einen Zustand zu erreichen, der irgendwie die Konzentration erleichtert. Und dann kann es schon sein, dass auch so Gefühle dazukommen, die irgendwie ungewohnt sind oder so. Ich meine, wenn du natürlich ein Psychedelikum nimmst und du hast das Gefühl, du bist mit Gott vereinigt, dann hast du wahrscheinlich wenig auf diesem Weg getan. Das passiert dir einfach und es überkommt dich so. Und ich glaube, das ist auch ein Großteil dieser mystischen Erfahrung.
Das kann sehr gut sein, dass dieses Gefühl von Kontrollverlust oder dass da einem etwas widerfährt, wo man eigentlich keinen Einfluss drauf hat, obwohl man es eigentlich produziert hat mit dem Konsum der Substanz. Aber dass das dann etwas verändert in dem Erleben. Das kann sein, dass diese Erfahrung dann noch eine andere Qualität gibt und es eben mystischer einem vorkommen lässt, als wenn man dann einfach so 20 Minuten meditiert in der Sonne und dann einfach so merkt, man schweift so ein bisschen ab. Aber man kann sich halt schon jeden Moment dann zurückholen, wenn man möchte.
Genau, es ist auch weniger so unwillkürlich. Also du hast natürlich eine gewisse Kontrolle darüber. Ich interessiere mich sehr für Mystik, weil das auch in der Antike immer ein großes Thema ist. Also das Wort leitet sich vom griechischen myo ab und das bedeutet sowas wie verberge. Es hat auch eine Verbindung zu Augen schließen. Also es ist eigentlich überhaupt nichts Ekstatisches erstmal. Und die Ableitung von myo ist dann natürlich mystikos. Also das bedeutet jemand, der im Verborgenen irgendwie operiert. Und das waren eigentlich im griechischen Kulturraum einfach eingeweihte Leute. Also mystikos heißt der Eingeweihte oder die Eingeweihte. Und es gab halt verschiedene Kulte, wo Leute so religiöse Aktivitäten irgendwie praktiziert haben. Und man weiß halt nie, was da wirklich passiert ist, weil die Leute halt nicht drüber reden durften, weil es im Verborgenen passiert ist. Und das war halt dann mystisch für die Leute, die nicht eingeweiht waren. Mhm. Also das ist so, wie sich der Begriff dann so übertragen hat. Also die Hauptbedeutungen sind so einführen und einweihen in der späteren Sprache dann, dass man wie eingeweiht wird in einen Kult.
Wie für unsere lieben Hörerinnen und Hörer das, was hier im Friedli Media Studio jede Woche passiert.
Ja, und da ist halt die Verbindung zu Ineffability, weil die, die nicht dabei waren, die können auch nicht drüber reden.
Ja.
Ein Beispiel sind die eleusischen Mysterien. Da wird jetzt im Zusammenhang mit der Psychedelika-Forschung oft drüber geredet, ob die Leute vielleicht da ein Psychedelikum konsumiert haben, weil die Menschen dann erzählt haben, dass sie erleuchtet wurden durch diese Praktik während diesen Mysterien. Aber niemand weiß, was da genau abgegangen ist.
Tja, vielleicht auch nur Substanzkonsum.
Ja, es hört sich eben so ein bisschen an, weil es ist zu Ehren der Demeter, glaube ich. Also es geht um Getreide dabei. Und LSD wird ja aus Ergot gewonnen, also Mutterkorn. Das ist diese Substanz, die in einem Pilz an einem Getreide wächst, die besonders giftig ist und halt auch psychedelische Effekte hervorruft. Es gibt so Vermutungen oder Spekulationen, dass es Menschen gab, die dort so einen Trank getrunken haben, wo dieses Mutterkorn drin war, aber das ist alles extrem spekulativ, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es in der griechischen Philosophie eine lange Tradition, darüber nachzudenken, ob es verschiedene Arten von Denkweisen geben könnte. Und das finde ich eigentlich besonders interessant, weil das hat sich mit der modernen empirischen Wissenschaft ein bisschen verloren und es würde mich interessieren, was du dazu sagst. Wenn man eine mystische Erfahrung hat, dann fährt man gut damit zu sagen, das war eine andere Art, Wahrheit oder Wissen zu erfahren, weil das so unmittelbar ist und weil man ja nicht irgendwie aktiv jetzt logisch nachdenkt oder irgendwelche Schlüsse zieht. Und dann ist es oft eine Trennung von der sinnesgegebenen Limitation, die man hat. Also man denkt, ja gut, ich sehe die Dinge halt so, wie sie mir erscheinen, weil Licht darauf fällt und es fällt dann in mein Auge, also so wie meine Sinnesorgane mir Sachen präsentieren. Ich meine, es könnte ja auch komplett anders sein. Ich habe letztens drüber nachgedacht. Zum Beispiel könntest du ja auch die Form von Objekten nicht über Licht wahrnehmen, sondern über irgendwas anderes.
Über Töne zum Beispiel, wie Fledermäuse das machen.
Das ist ein mega gutes Beispiel. Oder das Licht würde nicht auf deine Netzhaut treffen und das irgendwie abbilden, sondern du würdest das automatisch mit deiner Hand in der Luft nachfahren, was für eine Form irgendwas hat. Es könnte ja auch sein, dass sich die Welt dir so darstellt. Du hättest halt einen komplett anderen Zugang zu den Dingen. Und diese Trennung von der sinnesgegebenen Limitation war halt so ein bisschen ein Ideal, zumindest im Platonismus. Und dort gibt es extrem viele Beschriebe von mystischen Erfahrungen, weil die Leute sich wirklich damit befasst haben, wie kann ich in eine andere, unmittelbare Art von Denken kommen. Das ist diese Noesis. Also ich habe hier ein Zitat von Plotin, dem großen Neuplatoniker, der so Platon, Aristoteles gelesen hat und neu zusammengefasst hat. Ich wache oft aus meinem Körper in mein wahres Selbst auf, sodass ich in mir selbst und außerhalb aller anderen Dinge eine wunderbare Schönheit genieße. Also hier schon so diese typischen mystischen Erfahrungselemente. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass ich Teil des höheren Bereichs bin und ein Leben vollkommener Aktivität führe. Ich bin mit dem Göttlichen eins geworden und indem ich darin sicher verwurzelt bin, bin ich in dieser höheren Wirklichkeit eingetreten und habe mich über den Rest der intelligiblen Welt gestellt, also über den Rest der Welt, den man so mit dem Intellekt erfahren kann. Also ich meine, das hört sich so typisch nach einer Psychedelika-Erfahrung an.
Mhm.
Und es gibt einfach Gründe dafür, nämlich weil diese mystischen Erfahrungen erstens kulturell übermittelt werden und gleichzeitig halt doch irgendwie was gemein haben. Und wenn Leute das so gut beschreiben können, dann bedienst du dich natürlich auch da. Also ich weiß nicht, Meister Eckhart oder so religiösere Philosophen, die auch solche Erfahrungen gemacht haben, die bedienen sich natürlich aus diesem Wortschatz.
Ja, das stimmt. Das ist alles kulturell bedingt natürlich.
Ja, inwieweit das kulturell bedingt ist, kann man halt diskutieren. Ich meine, gewisse Punkte sind natürlich klar. Also, ob du jetzt den christlichen Gott siehst oder Jesus oder
Allah,
dann ist es natürlich was anderes und es ist bestimmt kulturell bedingt. Aber es liegt halt auch dran, dass du es nachher so interpretieren würdest. Aber was diese Erfahrungen alle gemein hätten, wäre immerhin eine Vereinigung mit einer höheren Realität, mit einem allmächtigen Wesen zum Beispiel. Also eben jemand, der diesen Schlangengott, den ich dir geschickt habe, Apophis kennt, der würde wahrscheinlich nicht Jesus begegnen.
Ja, das kann gut sein. Und ich denke auch, Menschen, die gar nicht an Gott glauben, die können trotzdem so eine mystische Erfahrung haben, bei der sie das Gefühl haben, eine höhere Wahrheit erfahren zu haben. Zum Beispiel, wenn man irgendwo alleine reisen geht auf einer tropischen Insel oder so. Also das ist natürlich auch nur für Leute, die nicht auf tropischen Inseln wohnen, so, aber einfach eine Umgebung, die sehr anders ist, bei der man vielleicht allein ist mit sich selbst und dann einfach so einen Moment hat, wo man merkt, man ist ganz weit weg von der üblichen Lebensrealität und kann ganz andere Sachen wahrnehmen und begreifen vielleicht auch. Und ich denke auch, Trip ist ein sehr gutes Wort für psychedelische Erfahrungen, weil auch beim Reisen hat man häufig so einen Trip, der nicht nur geografisch ist, sondern auch psychologisch, wo man psychologisch ein bisschen weiterkommt oder Sachen fühlt oder begreift, die man sonst nicht fühlen oder begreifen würde. Und es hilft einem einfach die Umstellung der Umgebung häufig ein bisschen.
Ich meine, was macht man aus sowas wie eine Verbindung zum kosmischen Bewusstsein gefühlt zu haben? Also das ist ja auch im MEQ, also im Mystical Experience Questionnaire, dass man das Gefühl hat, es gibt Leben in allem um einen herum. Das kann man schlussendlich nicht widerlegen oder beweisen, aber ich glaube, Menschen, die das erfahren, sind irgendwie überzeugt, dass mehr hinter den Dingen steckt, als sie vorher gedacht haben. Und ich meine, das gibt's nicht nur bei irgendwelchen Menschen, die Psychedelika konsumieren, sondern das gab es schon früher bei Philosophen, die sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, kann das sein, gibt es irgendeinen Sinn und vielleicht auch durch, jetzt mal sagen wir mal, jetzt eher im östlichen Raum durch Meditation dazu gekommen sind. Und es sind ja keine Menschen, die sich vorher nicht überlegt haben, ob das plausibel ist oder nicht, sondern im Gegenteil, die setzen teilweise auch alles daran, das zu widerlegen und kommen trotzdem zu diesem Punkt. Und von daher fasziniert mich auf jeden Fall der Gedanke, dass es eine Denkweise gibt, die über das Sprachliche auf jeden Fall hinausgeht. Weil es ist ja nicht nur die Sprache, es ist auch der ganze logische Kontext der Sprache. Ich meine, wenn du jetzt irgendwas in der normalen Welt erfährst, dann unterliegt das einer Subjekt-Objekt-Spaltung. Das wollte ich vorher schon sagen. Du bist das Subjekt, du erfährst ein Objekt zum Beispiel oder jemand anderes, der jetzt das Objekt deiner Wahrnehmung ist. Das ist immer mittelbar, also es ist immer übermittelt über deine Sinnesorgane oder jetzt, wenn es um dich selbst geht, auch über deine Introspektion. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn du aber das transzendierst, also wenn das überstiegen wird, dann verschmilzt diese Subjekt-Objekt-Trennung und eigentlich alles, was du siehst, ist Teil von dir selbst, also ist Teil von deinem Subjekt. Das hat eigentlich philosophisch, zumindest aus meiner Sicht, einen riesengroßen Vorteil. Du überwindest jegliche Art von Täuschung, die du haben könntest, weil es gibt diese Spaltung zwischen Subjekt und Objekt vermeintlich nicht. Du sagst einfach, ich erfahre das unmittelbar, direkt. Das ist meine Erfahrung, die kann eigentlich gar nicht falsch sein, weil das ist Teil von mir, beispielsweise. Wenn du merkst, dass das kosmische Bewusstsein, also das Leben in allem, so ein Panpsychismus, wie man das manchmal auch nennt, eigentlich schon die ganze Zeit als Wissen in dir war, dann kann das an sich nicht falsch sein. Ich finde einfach aus einer zumindest philosophischen Perspektive ist es ein sehr interessanter Gedanke, dass es eine Denkart geben könnte, die eigentlich nicht fehlbar ist.
Ja, ich meine, man kann natürlich immer sagen, das, was ich erlebe, ist die Wahrheit für mich. Und wenn man eben eine Bewusstseinsveränderung bemerkt, dann passiert das natürlich. Also es sind ja alles Sachen, die wirklich in deinem Kopf passieren, wenn du die erlebst. Und die meiste Zeit stellst du das einfach nicht in Frage, weil sich das mit dem Erleben von anderen Menschen deckt und deswegen nichts besonders ist. Aber wenn du dann eben mal unter Psychedelika zum Beispiel eine sehr andere Wahrnehmung hast, die sich dann dem gegenüberstellt, was andere Menschen um dich herum bemerken oder eben auch eine Meditation oder eine große Reise, die dich berührt, dann hast du eben dieses Gefühl von, wow, das ist was Besonderes. Das ist irgendwie mystisch, weil das habe ich jetzt ganz für mich. Das ist meine persönliche Wahrheit, die ich erlebt habe. Und die kann ich erzählen oder kann ich vielleicht auch nicht erzählen oder beschreiben anderen. Aber das Erleben daran ist ja trotzdem wahr.
Richtig. Eigentlich ist das Erleben ja von allem an sich mal wahr. Nur in der normalen Welt oder sagen wir mal in der normalen Realität ist das Erleben halt nur ein Mittel zum Zweck, nämlich um dir die Welt da draußen irgendwie darzustellen. Ich meine, da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den ich ansprechen wollte. Wissenschaft gegen Mystik? Nicht grundsätzlich. Das Problem ist halt, was ist das Ziel von einer wissenschaftlichen Beobachtung? Zum Beispiel, es gibt einen sehr bekannten neuzeitlichen Philosophen, der heißt Quine. Der hat mal so einen Slogan von so einem Maler umgedeutet, der hieß, save the surfaces and you save all. Also rettet die Oberfläche und ihr rettet alles. Und also bei dem Maler ging es eigentlich um die Farben.
Ja.
Aber Quine hat das so gedeutet und gesagt, das Wichtigste ist eigentlich für uns die Oberfläche der Sinnesorgane. Und wir müssen daran festhalten, wenn wir theoretische Voraussagen machen wollen. Also wenn wir Wissenschaft verstehen wollen, sagen wir, wir machen Sinneswahrnehmungen und aufgrund der Struktur dieser Sinneswahrnehmungen, die wir irgendwie testen, machen wir Voraussagen für zukünftige Sinneswahrnehmungen und eigentlich nichts anderes. Also in der Psychologie ist es offensichtlich so, aber auch in der Physik ist es schlussendlich so, wie es dir persönlich erscheint. Du kannst schon was messen mit einem Elektronenmikroskop, aber schlussendlich liest du die Daten raus.
Ja, genau.
Was ich damit sagen will, ist, das ist die wissenschaftliche Methode, mit der man Theorien herstellt und mit der man die Welt sieht. Aber es muss ja deshalb nicht heißen, dass das alles ist. Das ist einfach alles, was uns gegeben ist, um irgendwelche Voraussagen zu machen. Trotzdem kann es ja nicht schlecht sein, wenn du etwas über dein Gehirn und über die Art und Weise, wie du funktionierst, erfährst, wenn du so eine Erfahrung machst. Die Wissenschaft leugnet ja nicht, dass es mystische Erfahrungen gibt. Die Frage ist ja immer noch nur, ist das, was man dabei erfährt, legitim? Ich meine, es gibt offensichtlich außerordentliche Bewusstseinszustände. Forschung an Psychedelika, aber auch an Meditation haben das gezeigt. Also das nennt man auch säkulärer Mystizismus. Man akzeptiert einfach, dass es Zustände gibt, die das Hirn haben kann oder die ein Bewusstsein haben kann, die normales Erfahren übersteigen oder einfach zumindest neben normalem Erfahren stehen. Also man könnte auch sagen paranormal auf eine Art. Und ich finde, man begreift die Funktionen und auch die Möglichkeiten der eigenen Psyche. Das kann man zum Beispiel auch mit luzidem Träumen auf eine gewisse Art erreichen. Also wenn man im Traum merkt, dass man träumt und dann so ein bisschen die Grenzen austestet oder eben durch Meditation. Es gibt ein gutes Buch von Thomas Metzinger, das heißt Der Ego-Tunnel. Da hat er so ein bisschen diese Techniken zusammengefasst, die einen so ein bisschen an die Grenzen der eigenen Bewusstseinserfahrungen bringen können. Also die aber außerhalb, also unabhängig von Substanzen sind, sondern so eigentlich so alltägliche Dinge.
Ah, sehr interessant. Mein persönlicher Tipp ist Austern essen für Klarträume haben.
Was?
Ja.
Warum?
Das ist jetzt komplett unwissenschaftlich. Ich kenne keine Studie, die das belegt, aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, wenn ich Austern gegessen habe und sonst nicht viel abends, dann habe ich immer ziemlich lebhafte Träume gehabt und auch eher dann luzide Träume.
Vielleicht hatte jemand eine Meeresfrüchteallergie. Aber dann wollen wir doch mal unsere SAQ von heute beantworten. Wir haben schon so viel über die Charakteristika von mystischen Erfahrungen diskutiert und eher kritisch beleuchtet. Aber die Frage war ja, was macht eine mystische Erfahrung aus? Die erste Frage wäre überhaupt, haben wir Konsens darüber, ob es so ein Kernding gibt?
Ja, also ich kann ja einfach mal meine psychologische Sicht doch mal ablesen. Einheit, Transzendenz von Zeit und Raum, tief empfundene positive Stimmung, Angstempfinden, Objektivität und Realität, Paradoxität, vermeintliche Unbeschreiblichkeit, Vergänglichkeit und anhaltende positive Veränderungen der Einstellung und des Verhaltens. Das sind jetzt einfach die ursprünglichen Mystical Experience Questionnaire Subskalen auf Deutsch übersetzt. Und das sind eben so Sachen, die man erlebt, wenn man eine mystische Erfahrung hat, laut der psychologischen Forschung.
Dann ist auch die Frage, was ist für dich unbedingt notwendig oder sogar hinreichend davon? Weil wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, zu sagen, jemand hatte eine komplette mystische Erfahrung, nur weil er einen hohen Score auf dem Fragebogen hat. Ich meine, die Verschmelzung mit einer Einheit sollte eigentlich genügen.
Mhm. Ja, also für mich persönlich ist es einfach dieses Lenken der Aufmerksamkeit auf etwas, was man sonst nicht beachten würde. Dieses Gefühl von, oh, ich bin jetzt in einem ganz anderen psychologischen Raum. Ich bin gerade so in einer Ausnahmesituation, dass ich eben gerade Sachen bemerke, die ich sonst nicht bemerke, Sachen sehe, die ich sonst nicht sehe oder eben Gefühle verspüre, die ich sonst nicht verspüre. Und dieses Einheit mit der Umgebung ist zum Beispiel so ein Ding. Da merkt man meistens schon, jetzt bin ich gerade in einem ziemlich besonderen Zustand psychologisch, dass ich hier komplett vergessen habe, dass ich eine Person bin, die in ihrer Umgebung sich befindet und damit interagiert, dass ich mich einfach so fühle wie die Umgebung oder wir sind alle eins.
Das finde ich sehr gut. Ich glaube, diese Unäußerlichbarkeit würde ich rausnehmen, also die Ineffability. Das scheint für mich irgendwie nicht hinreichend zu sein. Da gibt es auch zu viele Probleme. Man hat das in der Philosophie auch apophatisch genannt oder in der antiken Philosophie auch manchmal negative Theologie, nämlich indem, dass man einfach gesagt hat, was das alles nicht ist. Und das finde ich einen guten Weg, darüber zu sprechen, zum Beispiel zu sagen, es ist nicht irgendwie eine Subjekt-Objekt-Beziehung, es ist nicht eine Subjekt-Prädikat-Beziehung, so wie jetzt in der normalen Sprache, also diese Erfahrung war schön, sondern man sagt einfach, das kann man gar nicht so beschreiben in so weltlichen Gedanken, weil mir die Konzepte fehlen. Und ich finde, wenn die Konzepte fehlen, dann merkt man doch, dass man in einem Bewusstseinszustand war, der die normale Alltagserfahrung, die ja diese Konzepte bildet, überstiegen hat. Und ich finde es, das hört sich jetzt vielleicht unwissenschaftlich an oder ein bisschen wischiwaschi, aber philosophisch auf jeden Fall, spekulativ, finde ich, dass man wirklich in Betracht ziehen darf, dass man vielleicht in den Genuss gekommen ist, Dinge zu erfahren, die man mit unserem normalen Werkzeug und Methodik sonst nicht erfahren kann. Ich meine, es gibt zum Beispiel bei Kant die Phänomena und die Noumena, also die Phänomena sind die Erscheinungen, die alltäglichen, und Noumena sind die Dinge an sich, so wie sie für sich sind, wenn sie nicht wahrgenommen werden. Hey, vielleicht ist das der Weg, die Dinge an sich irgendwie doch zu erfahren. Ich meine, sie erscheinen einem dann natürlich trotzdem, aber mindestens nicht so, wie wir sie sonst wahrnehmen. Und ich finde es eigentlich nicht so schlecht zu überlegen, ob man vielleicht zu einer Art konzeptloser Wahrnehmung oder konzeptloser Introspektion zurückgehen kann. Ich meine, ein typisches Argument ist, Babys haben ja auch noch keine Erfahrung mit der Welt und nehmen irgendwie wahr. Und die haben ja auch irgendwie eine Art von Input oder auch Gedanken. Ich meine, deren Hirn ist ja nicht einfach leer, nur weil sie bisher noch nichts gesehen und gehört und gedacht haben. Da gehen ja auch ganz viele Dinge ab. Und ich glaube, wir dürfen nicht verneinen, dass es nicht möglich ist, zu so einer wertlosen und konzeptlosen Anschauung der Welt wieder zurückzukommen. Und die fühlt sich vielleicht einfach so an, als wäre es unmittelbar wahr. Und das scheint für mich schon ein Wert in sich zu sein.
Ja, finde ich auch.
Wenn ihr also nicht denkt, dass dieser Podcast unversprachlichbar ist, unäußerbar, sondern eine Meinung dazu habt, dann gebt die unbedingt ab, nämlich indem ihr uns bewertet auf einem Podcast-Portal, am besten mit 5 Sternen. Das würde uns mega freuen. Es ist richtig cool, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben. Wir freuen uns, jede Woche eine neue Folge aufzunehmen und wir bedanken uns.
Uns macht das sehr viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Dankeschön.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Hey, du glaubst nicht, wie lange ich heute darüber nachgedacht habe, wie ich auch sowas produzieren könnte wie Franz Grillparzer mit Eifersucht ist eine Leidenschaft. Ich hab wirklich so rum überlegt, Grillparty ist eine Party, aber ich habe es nicht hingekriegt, wirklich. Ich war schon, du musst halt ein Substantiv haben, das so ein Kofferwort ist mit einem Verb. Mhm. Ich habe schon so gesagt, Wurstessen ist eine Grillparty, bei der Wurstessen, ich habe es nicht, ich wirklich, es funktioniert nicht, es ist mega schwer.
Also Grillparty ist die Party der Grillen, wo die Grillen von der Partie sind.
Nein.